Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hier zu euch in Krishonabrück. Freut mich immer, wenn ich in einer Krishona bin. Ich selber bin in der Lenzkirche, die Krishona in Rheinach, Aargau, zu Hause. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass überall in der Schweiz an so vielen Orten Leute zusammenkommen und Gott arbeitet. Danke vielmals auch für den wunderbaren Lobpreis. Und ja, das, was wir gesungen haben, dass Gott große Wunder tut, von dem wird und darf ich euch heute an dem Morgen ein bisschen erzählen. Es ist ein riesen Vorrecht. Ihr müsst allerdings ganz gut aufpassen. Ich bin kein Theologe. Ich bin einfach ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus, der die Liebe von Gott in dieser Welt sichtbar machen will. Aber wir haben den Simon da, der das alles kontrollieren kann. Und wir können dann nachher fragen, ob das auch alles so verhebt. Was ich hier mache, ist wahrscheinlich nicht einmal eine Predigt. Und wenn es eine Predigt ist, dann ist es keine gute Predigt, weil eine gute Predigt hat 3 Punkte, meine hat 4. Aber auch das könnt ihr mir hoffentlich nachher sehen. Ich würde mich kurz vorstellen, damit ihr ein bisschen wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist Philipp Schön. Ich bin Familien- und Unternehmensentwickler. Ich bin verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Manuela. Wir haben 3 Töchter. Samira ist 8, Livia 6, Timea 4. Wir haben das jetzt gerade vor ein paar Wochen so den grossen Wechsel gehabt. Timea ist in Kinski gekommen, Livia in die Schule und Samira in die 3. Klasse mit einem neuen Lehrer. Genau. Damit ist eigentlich auch schon fast alles über meine Freizeitbeschäftigung gesagt. Genau. Das sind meine 3 Töchter, meine Frau. Und wir sind alle zusammen, aber auch ich allein, sehr, sehr gerne in den Bergen unterwegs oder am Wasser. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf Berge gelegt. Ich bin leidenschaftlicher Biker. Da ist gerade Anfang August entstanden. Ich gehe immer Anfang August mit so 5, 6 Männern aufs Wochenende auf Davos zum Biken. Da sind wir auf dem Körbschirm. Genau, mittlerweile sind auch fast alle Schrammen wieder verheilt von dem Wochenende. Ist Hammer gewesen, wirklich. Eine riesige Freude. Und eine große weitere Leidenschaft ist Snowboarden. Ich hoffe schwer, dass unsere Bergbahnen auch den Winter werden laufen und dass ich dort mit meiner Frau, mit meinem Kind zusammen wieder darf mich im Schnee bewegen. Das ist eine von unseren großen Leidenschaften. Meine Frau und ich haben uns auch beim Snowboarden kennengelernt. Einfach so, ich finde es immer wichtig, dass ihr ein bisschen wisst, mit wem wir es da zu tun haben. Genau. Und ich bin Unternehmensentwickler, das heisst, ich bin in der Geschäftsleitung von Stiftung Wendepunkt, einer christlichen Sozialunternehmung. Mit dem Ziel, Menschen beruflich und sozial wieder zu integrieren. Das hat ganz klein angefangen, mit 1'000 Franken Stiftungskapital in einer Garage in Rupperswil hat Hans-Peter Lang damals ein schweizweites Werk gegründet. Das ist damals noch gegangen, das geht heute gar nicht mehr. Heute musst du mindestens 5'000 Franken bringen. 1'000 Franken in dieser Garage hat er angefangen. Das Werk ist immer mehr gewachsen, aber nicht, weil Hans-Peter oder wir das Ziel haben, dass das immer grösser wird, sondern einfach, weil die Not in unserem Land, in unserer Gesellschaft immer größer wird. Am Anfang hat er das gemacht, der Hans-Peter damals, was er hat können. Er war Baumeister und hat dann einfach mit suchtkranken Menschen und mit Arbeitslosen, Stiftung Wendepunkt ist 1993 gegründet. Das ist so die Zeit, wo es erstmal in der Schweiz so etwas wie strukturelle Arbeitslosigkeit gegeben hat. Und der Hans-Peter hat die Not gesehen von diesen Menschen und hat angefangen, mit denen Häuser zu bauen. Mittlerweile haben wir 20 verschiedene Marktleistungen, die wir anbieten, einen Gartenbau, eine Garage, eine Montage, einen Allround-Service, wo wir Zyklen machen und, Gastronomie, ein Restaurant, das wir führen. Wir haben 200 Mitarbeitende in der Stiftung Wendepunkt und 3 Tochterfirmen, 15 operative Einheiten, 540 Arbeitsplätze, Wohnplätze, nochmal 100 oben drauf und so weiter. Ihr könnt das alles lesen. Aber es geht gar nicht um das. Es geht nicht um Zahlen und es geht nicht um Größe. Mir geht es aber darauf, euch zu zeigen, wie aus einer Idee, aus einer Vision raus und aus einem Menschen, der sein Herz Gott und den Menschen verschenkt, was daraus raus kann werden. Egal wie gross wir sind oder werden oder auch wie klein wir irgendwann vielleicht irgendwann wieder sind, etwas ist immer gleich geblieben in der Stiftung Wendepunkt. Es geht um den Menschen. Der Mensch steht im Zentrum, im Fokus von unserer Arbeit. Und ich habe euch einen Clip mitgebracht, wo noch ein paar Menschen sehen und wo das ein bisschen deutlich auch wird, wo noch ein bisschen Eindruck davon überkommt, wie wir arbeiten und wie es bei uns aussieht.
Der Mensch ist Mensch und nicht ein Projekt. Ich versuche, das zu entwickeln, was in ihm steckt. Als Jobcoach begleite ich Stellensuchende zurück in den ersten Arbeitsmarkt. Ich pflege intensiven Kontakt zu Firmen, zu Stellensuchenden, zu Behörden und auch zu Fachpersonen im Wendepunkt. Gemeinsam suchen wir Lösungen und entwickeln berufliche Zukunftsperspektiven. Was mich am meisten freut und fasziniert, ist letztendlich an der Geschichte der Stellensuchenden mitschreiben und dort kleine und grosse Erfolge zu feiern. Unser Ziel als Wendepunkt ist die berufliche und soziale Integration von Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. Menschen, die wenig Chancen haben, sollen bei uns wieder neue Hoffnung finden. Alle Mitarbeiter geben 100% für die Menschen, die zu uns kommen. Wir stehen mit diesen Leuten. Mit attraktiven Beschäftigungsprogrammen, mit verschiedenen Dienstleistungen und Berufsbranchen können wir Leute zielgerichtet fördern. Schlussendlich ist das unsere Leidenschaft. Wir machen das gern. Ab und zu ist es auch eine Herausforderung. Es braucht Energie und Ausdauer. Es geht nicht immer geradeaus. Chancen und Möglichkeiten werden verpasst. Aber genau dort ist es uns wichtig, eine Extrameile mit Menschen zu gehen. Uns für sie einzusetzen. Weil in Gottes Augen ist der Mensch wertvoll. Genau auf dem Verständnis gründet Wendepunkt.
Genau, warum machen wir das? Und warum machen wir das als Christen? Jeder von diesen 200 Mitarbeitenden hat eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. So steht es in jedem einzelnen von unseren Stelleninserat, wo wir schalten. Dass das eine Voraussetzung ist, dass man bei uns arbeiten darf. Wir glauben, dass wir als Christen gesendet sind in die Welt, wo Gott liebt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt die Welt und ihre Menschen, egal wie mühsam sie manchmal sind. Und das geht mir auch so. Aber Gott liebt die Menschen. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder wie bewusst machen. Ich rede da zu mir, zu uns als Stiftung Wendepunkt, aber auch zu euch als Rishonabrück. Und wir sind gesendet in die Welt. Nicht untereinander, dass wir es möglichst gut haben untereinander, sondern, das ist ein zweiter ganz bekannter Vers in Matthäus 28, Vers 18, folgende. Da heißt es ja, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufe sie und so weiter und so fort. Eine klare Anweisung, wo Jesus sagt, was wir sollen machen. Aber bevor er das macht, sagt er noch etwas ganz, ganz Entscheidendes. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin. Ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir als Christen in die Welt und zu den Menschen gehen, dass wir wissen, dass der allmächtige Gott, der, wo auch heute noch alle Macht im Himmel und auf deren Erde hat, mitkommt. Und in dem Bewusstsein und in deren Autorität sind wir als Stiftung Wendepunkt unterwegs. Und als Nachfolger von Jesus kannst du, darfst du, ja sollst du genauso unterwegs sein. Weil unser Gott, das ist kein Hanswurst. Das ist der, der auch heute noch, auch in der Corona-Krise, alle Macht hat, im Himmel und auf deren Erde und auch hier in Bruck. Das als eine wichtige Grundlage. Und jetzt haben wir das Bild vom Navi. Ich habe das zwar gesehen im Programm, aber wie super das passt, Hannes. Das habe ich erst gemerkt, wo du angefangen hast zu reden. In dem Navi ist es so entscheidend, dass man den richtigen Ort programmiert. Wenn uns Gott jetzt in die Welt sendet und sagt, geht hin und macht zu Jüngern, dann ist doch ganz entscheidend, dass ich nachher weiß, wo ist der Ort, wo Gott mich anruft. Und ich habe das in den letzten 10, 15 Jahren häufiger erlebt, wie Gott mein Navi neu programmiert. Das letzte Mal, wo es ziemlich dramatische Wegänderung gegeben hat, Entschuldigung, ist im Frühjahr 2012 gewesen. Ich bin zu dieser Zeit Schulleiter von der Fachschule für Sozialmanagement gewesen. Das ist eine Tochterunternehmung von Stiftung Wendepunkt. Interimsleiter. Warum? Der Schulleiter vorher ist gegangen, man hat eine Lösung gebraucht. Ich habe in einer Beratungsfirma geschafft, wo wir den Wendepunkt und Tochterfirmen beraten haben. Und sie haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für eine Übergangszeit die Leitung zu übernehmen. Wir sind aber in dieser Zeit St. Gallen zuhause gewesen. Ich bin in der Leitung vom ICF St. Gallen. Wir haben dort unseren ganzen Freundeskreis gehabt. Meine Frau ist Ostschweizerin von Buch St. Gallen. Unser ganzes soziale Netz war dort gewesen. Und dann ist irgendwann der Hans-Peter Lang zu mir gekommen und hat gesagt, du Philipp, ich habe jetzt jemanden gefunden, der die Schulleitung übernimmt. Und ich habe schon gesagt, ja, super. Hey, freut mich mega, eine tolle Person übrigens, mit der ich heute immer auch noch in Kontakt stehe. Und hat gedacht, ja, das Thema ist gehökelt. Und dann hat mir der Hans-Peter nachher, wie ich im Nachhinein erst erfahren habe, in einer ziemlich turbulenten Stiftungsratssitzung, hat er mir angerufen und gesagt, du Philipp, und das ist noch ganz selten vorgekommen, dass der Stiftungsrat vom Wendepunkt einen Vorschlag, einen Personalvorschlag vom Hans-Peter nicht angenommen hat. Aber die haben nicht die Person, die der Hans-Peter im Sinn hatte, gewählt, sondern haben gesagt, der Stiftungsrat will dich als Schulleiter behalten. Dann habe ich gesagt, also aber du weißt schon, dass ich da in St. Gallen bin und mich da eigentlich wohlfühlen und ja, genau. Und dann hat für mich ein Prozess angefangen, auf Gott zu hören und zu fragen, ist vielleicht der Wendepunkt, ist die Fachschule für Sozialmanagement, ist das der Ort, wo Gott mich anruft? Es ist dann ein Prozess gegangen, der ist relativ intensiv gewesen. Und in dieser Zeit habe ich viel Bibel gelesen. Das ist übrigens, wenn du wichtige Entscheidungen im Leben zu treffen hast, empfehle ich dir nicht so fest, wie in dem Buch zu lesen, weil das ist Gottes Liebesbrief an dich und er redet dort zu dir in deine Lebenssituation. Und ich habe dort Hesekiel 22, Vers 30 gelesen in dieser Zeit. Und da heißt: Ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in den Riss tritt, damit ich es nicht zerstöre. Aber ich fand niemanden. Und ich weiß nicht, wie du die Bibel so liest. Manchmal lese ich das und denke, ja, auch schon gehört. Manchmal lese ich das und denke, yes, Halleluja. Und manchmal lese ich das und es ist wie, wenn Gott den Vers nur für mich in dem Moment, damit ich ihn in dem Moment irgendwann im Frühjahr 2012 darf lesen, da reingeschrieben hat. Und in dem Moment ist es wirklich so gewesen, wo Gott mich fragt, hey Phil, bist du parat, jetzt in den Riss reinzustehen? Das ist nicht die bequemste Lösung für mich. Meine St. Galler Kollegen nehmen mich heute noch höher, dass ich einen Aargauer Nummer am Auto habe. Aber mit dem kannst und musst leben, wenn Gott ruft. Ich habe mich dann entschieden. Ich habe aber gesagt, Gott, wenn das wirklich dein Ernst ist, dann musst du noch zu meiner Frau reden. Wir sind dort zu dieser Zeit 2-3 Jahre verheiratet gewesen. Unsere älteste Tochter Samira war gerade auf der Welt gewesen. Und ich habe gesagt, ja, wenn das wirklich dein Wille ist, musst du zu ihr reden. Es ist dann nochmal ein paar Monate gegangen und irgendwann bin ich am Abend nach so einem langen Tag in Mur, nach 2 Stunden Arbeitsweg, heimgekommen. Und dann ist eine Postkarte auf meinem Kopfkissen gelegen mit einem VW-Bus drauf. Ich fahre bis heute VW-Bus. Und da ist drauf gestanden, let's go, und dann handschriftlich ergänzt, to Aargau. Und dann ist für mich klar gewesen, okay, jetzt hat Gott da zu meiner Frau geredet. Heute bin ich im Wendepunkt als Unternehmensentwickler und darf ganz, ganz viele spannende Sachen erleben. Ich erzähle euch nachher noch mehr von dem. Der Wendepunkt ist gegründet auf dem Vers. Das ist unser Leitvers seit 1993. Ein ganz bekannter Vers aus Matthäus 25, Vers 40. Übrigens sowieso ein ganz spannendes Kapitel im Moment, Matthäus 25, weil dort auch um die Endzeit und ums Weltkrieg geht. Und dort sagt Jesus, hey, das ist das, auf das werde ich einmal schauen. Nämlich, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Das war eine lange Aufzählung von Sachen, da war jemand durstig, du hast ihm zu trinken gegeben, da hat jemand Hunger gehabt, du hast ihm zu essen gegeben, da war jemand nackt, du hast ihm Kleidung gegeben und so weiter. Und genau um das geht es uns, die Not der Menschen zu sehen und uns immer wieder auch von dieser Not berühren zu lassen. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von einem Mann aus der Bibel, der das für mich lebt, ja, wie wenige andere, wo in einer ähnlichen Situation war bin wie ich damals. Nämlich, der hat eine mega komfortable Stelle gehabt. Der war nämlich Mundschenk vom babylonischen König Artaxerxes. Also sowas wie der Personal Assistant von Donald Trump. Du kannst darüber diskutieren, ob das sein will oder nicht, aber er war es. Und der war ganz weit weg von der Not von Jerusalem, vom Volk Israel in dieser Zeit. Der war nämlich im Exil in Babylon. Ich rede von Nehemia und der tut ganz am Anfang von seinem Buch, von wo wir in der Bibel haben, kommt eine Gruppe von Freunden, von Handelsreisenden aus Jerusalem und das ändert alles. Ähnlich so wie das Telefon von Hans-Peter Lang in meinem Leben. Und zwar fragt er dort die Leute, hey, wie ist die Situation in Jerusalem? Und die sagen Folgendes. Die Leute leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Das ist übrigens seit 150 Jahren gesehen. Und die Stelle im Hesekiel bezieht sich genau auf das. Gott hat 150 Jahre auf einen gewartet, wo in den Riss reinsteht. Sagt, hey, ich bin parat. Ja, ich will. Und dann, sagte Nehemia, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Meine Frage an dich ist, wann hast du dich das letzte Mal von der Not in deinem Umfeld berühren lassen? Ich weiss, wir hören so viele schreckliche Nachrichten. Und das stumpft auch ab, das kann man gar nicht alles an sich anlassen. Aber ich durfte, ich tue nachher noch ein bisschen mehr darüber erzählen, vor 2 Jahren Betriebsleitung bei uns in Muen übernehmen. Und wir hatten dort eine Person, einen Mann, ich nenne ihn einmal Kurt, der hat schwere Depressionen gehabt. Und er hat einen geschützten Arbeitsplatz bei uns im Sekretariat gehabt. Und auf einmal war der Kurt einmal eine Weile nicht mehr rum. Und dann ist der Kurt zurückgekommen und ich habe ihn wieder gesehen und ich fragte, hey Kurt, mega schön, bist du wieder da, hey, wie geht's dir? Und der Mann hat fast Tränen in den Augen gehabt. Er hat gesagt, look, Philipp, ich bin seit 10 Jahren mit diesen Depressionen am Kämpfen. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe es im Griff. Und jetzt hat es mir wieder dermaßen flach gelegt. Philipp, das kannst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen. Ich bin 3 Tage einfach nur auf dem Bett gelegen und habe in die Decke geschaut. Ich weiß nicht, wie fest ihr euch mit psychischen Krankheiten auskennt, aber Depression, das ist jetzt nichts, wo du einfach zu jemandem hergehst und sagst, hey, nimm schon mal den Finger raus und gib schon mal Gas. Das ist eine schwere Krankheit. Und wo ich das gehört habe, habe ich wirklich, das hat einfach mein Herz wieder, und ich spüre es auch jetzt, das hat mein Herz einfach mega bewegt. Und da Kurt hat zu mir gesagt, «Schau, Philipp, ich habe Hoffnung aufgegeben, dass ich irgendwann wieder gesund werde.» Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, «Schau, Kurt, aber wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir haben eine lebendige Hoffnung in Jesus und wir beten weiter für dich. Wir beten weiter für dich.» Und der Kurt hat das bewegt. Und ich würde euch gerne jetzt erzählen, wie Gott ihn frei gemacht hat und er heute gesund ist. Das kann ich nicht. Aber was ich euch erzählen kann, ist, dass ich weiter daran glaube, dass Jesus ihn heilen kann und dass der Mann lernen kann mit dem Leben, mit dem Umgehen. Und was ich euch auch sagen kann, ist, dass er in dem Moment selber wieder Hoffnung bekommen hat. Und ich glaube, um das geht es. Immer wieder Hoffnung in Situationen hineinsprechen. Eine zweite Not, die mich immer wieder zutiefst berührt und bewegt, ist die von den Flüchtlingen. Ich weiss, das ist auch politisch sehr umstritten und da kann man jetzt darüber diskutieren, ob die Leute zu Recht da sind oder nicht. Aber das Gebot von der Nächstenliebe tut zumindest in meiner Bibel die Flüchtlinge nicht ausschliessen. Und ich bin mal nach einem langen Arbeitstag heimgekommen. Und habe mich eigentlich gefreut, eine schöne Nacht mit meinen Kindern, mit meiner Frau, gemütlichen Abend. Und dann bin ich an die Tür gekommen und dann ist ganz aufgeregt Livia angekommen. Du Papi, da ist Jordanus und Mengis sind da. Und ich, wer, was, genau. Ja, und meine Frau, oh was, ist schon so spät. Du, Phil, könntest du schnell da zu ihnen hinsitzen, die mir in der Wohnungsbewerbung ausfüllen, du so lange die Nacht vorbereiten. Und ich, ja, ist gut, okay. Wir haben das gemacht, ich habe festgestellt, okay, Jordanus und Mengis sind zwar, ist ein Ehepaar aus Eritrea, die sind seit 2 bzw. 4 Jahren in der Schweiz. Und sie haben sich auf eine größere Wohnung beworben, weil sie mit dem zweiten Kind schwanger war zu dieser Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Formular ausfüllen, das ist als Muttersprachler schon, ja, schon schwierig. Aber wenn die Grinja deine Muttersprache ist, hast du keine Chance. Das bringst du einfach nicht her. Auf jeden Fall habe ich die Wohnungsbewerbung mit ihnen ausgefüllt. Und wo sie dann irgendwann gegangen sind, habe ich sie gefragt, du, wie viele Schweizer kennt ihr neben uns? Die sind seit 2 bzw. 4 Jahren da in der Schweiz gewesen. Sie haben sich angeschaut, sie haben mich angeschaut und gesagt, niemand. Niemand. Wie wollen wir die Leute integrieren, wenn wir sie nicht kennen? Wie soll das gehen? Ich erzähle euch nachher, was wir unter anderem aus solchen Begegnungen nachher gemacht haben. Ich glaube, der Ort, an den Gott uns ruft, da kommen zwei Sachen zusammen. Und das eine, das ist der grösste Hunger der Welt. Das ist die zum Teil wirklich zum Himmel schreiende Not. Das kann geistliche Not sein. Menschen, die keine Hoffnung haben, keine Orientierung haben. Das kann physische Not sein, das kann soziale Not sein. Von diesen Kampfscheidungen in unserer Nachbarschaft, da habe ich jetzt noch gar nicht erzählt, ist auch so eine Not, die mich zum Beispiel immer wieder zutiefst berührt und erschüttert. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir das hören, wenn wir den Ruf von Gott hören, dass wir dann gehen und uns dieser Not begegnen. Der Nehemia hat das gemacht. Und ich weiß ja nicht, der Nehemia, der war ja ein Mundschenk. Also wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte doch einen Bauingenieur gerufen, wenn ich eine Mauer will, eine Stadtmauer will bauen. Oder wenigstens einen Maurer. Oder ein Handwerk halt, aber doch kein Mundschenk. Aber wisst ihr was, das ist noch spannend. Gott nimmt einen Mörder, um ein Volk aus Ägypten zu führen, einen Hirtenbub, um einen Kriegsheld zu besiegen und eben einen Mundschenk, um eine Stadtmauer zu bauen. Und einen Betriebswirt, um in der Cheshona-Brücke über den Wendepunkt zu erzählen. Das ist noch spannend. Der Nehemia geht. Und das ist ein Weg mit hohem Risiko. Gell? So einen Job, wie er hatte, da hast du jetzt einfach nicht gekündigt. Sondern da bist du gestorben. Entweder natürlich oder sonst wie. Aber er hat all seinen Mut zusammengenommen, er hat zu Gott gebetet. Das ist auch so schön. Ich hatte nicht auf der Folie, aber ich habe es heute Morgen noch mal gelesen. Und ich will es euch gleich noch schnell zeigen. Der hat dann wirklich mit Gott gerungen und hat gesagt, hey, jetzt muss ich doch das irgendwie auf das Jerusalem kommen. Und hat dann gebetet, dass Gott ihm die Möglichkeit gibt, dass er mit seinem Chef, also mit dem, das ist der mächtigste Mann von der Welt zu dieser Zeit gewesen, dass er mit ihm reden kann. Und er ist dann der König gesehen, der ist traurig und beschäftigt ihn etwas und er fragt nachher. Und Nehemiah, der wird dann also richtig mutig, fast schon ein bisschen frech, sagt dann, wo er dann merkt, ja, der König ist offen für das. Der König lädt ihn gehen und sagt, ja, dann gibt mir doch gerade noch ein paar Sendschreiben mit und auch noch das Material, Holz und Zeug und Sachen zum Bauen und der König gibt ihm alles. Und dann steht in Nehemiah 2, Vers 8, und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Hey, die gütige Hand von unserem Gott ist auch über dir und mir. Er kommt in Jerusalem an und dann geht es los. Ella, du darfst mal schauen und dann sagt er, hey, und jetzt müssen wir aber etwas machen. Und er packt an im Glauben an den Gott, wo die gütige Hand vor ihm über ihm wacht. Der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Und das ist ganz häufig so. Der hat keine Ahnung, also das ist meine These, es steht in der Bibel nicht explizit, aber der Mann hat eigentlich keine Ahnung gehabt, wie man so ein Projekt aufgleist. Wir machen das in der Unternehmensentwicklung im Wendepunkt auch immer wieder so. Wir machen Sachen, wo wir keine Ahnung haben, wie das rauskommt. Aber wir machen es. Und ganz oft sind die Sachen viel zu gross. Der Hans-Peter Lange hat doch keine Ahnung gehabt, wie man ein Sozialunternehmen gründet. Und was man da macht, der kann Häuser bauen. Dann hat er gesagt, okay, jetzt mache ich das, was ich kann, nehme ich Häuser bauen und jetzt nehme ich da Arbeitslose und Suchtkranke dazu. Und dann hat er mal irgendwann gefunden, es wäre eine gute Idee, einen Sozialarbeiter mal dazu nehmen, der vielleicht auch dort noch ein bisschen Ahnung hat, auch wie man Bericht schreibt und so. Und all diese Sachen. Ich habe euch vorhin von Jordanus und von der Mengis erzählt und von dieser Not von einem ganzen Haufen Flüchtlingen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Sommer 2015, wo jetzt gerade immer wieder Berichte kommen, 5 Jahre danach, und wo stehen wir und wie ist es jetzt und so. Unter dem Eindruck haben wir uns gefragt, was ist unser Auftrag als Stiftung Wendepunkt? Was müssen wir jetzt machen? Und wir haben dann mit dem Kanton abgeklärt, wir reden immer zuerst mit dem Kanton, wenn wir sagen, wir wollen mit dem Staat zusammenarbeiten. Und haben dann ein Projekt designt, wo wir gesagt haben, hey, was es braucht, das ist Raum für Miteinander. Das ist Raum, wo Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten und Hintergründen miteinander zusammenleben können. Nicht wie in Aarburg, ist zum Beispiel so eine Gemeinde im Kanton Aargau, wo es mittlerweile so soziale Ghettos gibt von einzelnen Bevölkerungsgruppen, sondern es braucht einen Raum, wo das zusammenkommt. Und das war auch etwas, was uns wichtig war. Wir haben gesagt, und wenn es so einen Raum gibt, dann müssen Christen dort sein, die den Raum prägen. Wo die Liebe von Gott dort sichtbar, spürbar und erlebbar machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit einem Architekt und haben ein Projekt geplant mit 55 Wohnungen. So eben 10 Millionen von der Dimension her, Bausumme. Das ist auch für die Stiftung Wendepunkt, das zahlen wir auch nicht aus der Portokasse. Und wir haben lang gerungen und geplant und überlegt, und wie könnte man und wie soll das gehen. Dass wir bauen können, das wissen wir. Aber wir haben gesagt, der Bau allein ist es nicht, sondern wir müssen dort Menschen haben. Wir müssen Menschen haben, die parat sind, die dort hineingehen, die die Gemeinschaft leben, die Verbindungen herstellen. Und wir haben dann im Januar 2016 so eine Sondierbohrung gemacht, haben wir gesagt. Wir haben einfach mal Leute eingeladen, wo wir das Gefühl hatten, hey, die könnten das auf dem Herz haben. Die könnten die Leute sein, die dann dort wohnen. Da sind eben 12 Leute gekommen. Von denen wohnt heute niemand dort. Aber wir haben das Gefühl gehabt, wohl, es gibt solche Leute. Wie die Geschichte weitergegangen ist, erzähle ich euch nachher. Wenn man so ein Projekt macht, Wenn man sich an den Ort begibt, wo Gott einen anruft, dort, wo der grösste Hunger der Welt ist, wo die Nöte sind von diesen Menschen, da wird es ganz häufig unbequem. Das hat Nehemiah auch erlebt. Die haben Angriffe erlebt. Das hat natürlich den Feinden vom Volk Israel nicht gepasst, dass Jerusalem wieder soll aufgebaut werden. Für was steht denn die Mauer? Die Mauer, das ist Symbol für Schutz, für Geborgenheit, für Orientierung. Und das ist genau das, was viele Menschen in unserem Land heute eben auch fehlt. Schutz, Geborgenheit, Orientierung. Die Feinde hatten keine Freude gehabt und sie haben angegriffen. Aber der Nehemiah hat die richtige Konsequenz gezogen. Doch von diesem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Männer an der Mauer, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bögen und Kettenpanzern bewaffnet Wache stand. Die Lastenträger setzten ihre Arbeit fort. Eine Hand am Werkzeug, die andere an der Waffe. Das ist auch so das Prinzip, das wir gelernt haben in 27 Jahren Stiftung Wendepunkt. Es braucht beides. Das Werkzeug steht für mich fürs praktische Tun. Wenn man Leute wie einen Kurt hat, dann muss man sie begleiten und zwar professionell begleiten. Da können wir nicht einfach nachher gehen, jetzt beten wir, bis der Mann gesund wird. Das ist gut und wir beten leidenschaftlich für ihn. Aber wir müssen auch, wenn Gott das Wunder nicht tut, wo wir daran glauben, dann muss man professionell, sozialarbeiterisch und psychotherapeutisch begleiten. Das ist der eine Teil. Aber das andere ist Waffe. Und Waffe, das ist das Gebet. Und darum kommen wir im Wendepunkt jeden Tag 20 Minuten vor Arbeitsbeginn zusammen zum Beten. Darum kommen wir als Leiterschaft einmal in der Woche eine Stunde lang zusammen zum Beten. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Challenge war für mich am Anfang? Immer Dienstag, vom 11. bis am 12. Hey, da bin ich so richtig in Fahrt gewesen, voll in meine Themen, in einem Konzept geschrieben, an irgendetwas. Da war ich wieder 5 vor 11 gewesen, auch große Sitzungszimmer zum Beten. Leute, heute würde ich nicht mehr ohne das sein, weil ich weiß, dass es ohne das nicht geht. Werkzeug, das ist nicht das, was uns fehlt. Was uns oft fehlt, das ist die Waffe, nicht die geistliche Kampfführung im Gebet. Wir haben das in dem Projekt Wendepark auch gebraucht und erlebt. Wir haben unser Baueingang praktisch fertig gehabt. Wir sind zum Gemeinderat in Oftringen gegangen, im Frühsommer 2018, im Juni etwa. Wir sind aus dieser Sitzung mit dem Gemeinderat raus und denkt, super, alles easy peasy. Die haben 2, 3 so ein bisschen oberflächliche Fragen gestellt. Wir haben ein Häkchen dran gemacht und gesagt, das kommt. 2 Wochen später hat der Gemeinderat von Oftringen, die gleiche Person, eine Planungszonenänderung erlassen, wo unser Projekt praktisch verunmöglicht hat. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem macht? Wir haben eben zu dem Zeitpunkt eben 800'000 Franken Beratungshonorar, Planungshonorar von Architekten und so weiter eingesetzt haben. Ich sagte, wenn das Projekt nicht kommt, für den Architekt ist das existenzielle Bedrohung gewesen. Genau, das ist eigentlich kein Christ, aber der hat in dieser Zeit, hat er gesagt, auch anfangen zu beten. Wir haben uns einen Rechtsanwalt genommen und gefragt, ist das rechtlich, geht das und so weiter. Wir haben unseren Plan angepasst, weil es ist vor allem um Mindestgrösse von Zimmer und Räumen gegangen und um Abstellräume und Zeug und Sachen, bautechnische Sachen. Wir haben das Gespräch mit dem Gemeinderat gesucht und wir haben vor allem gebetet. Wie verrückt. Solche Situationen, die bringen dich ins Gebet. Und nach ein paar Wochen hat hat der Gemeinderat von Oftringen die Planungszonenänderung rückgängig gemacht und wir haben unser Projekt können so umsetzen, wie wir es gemacht haben. Es hat uns eben 20'000 Franken gekostet und 8 Monate Verzögerung. Das ist bei solchen Projekten denkst du dann schon auch manchmal, hey, was hat denn das jetzt wieder sollen? Ich erzähle euch nachher, warum das genau wichtig und gut war. Etwas Viertes, was ich vom Nehemiah lerne, ist, dass er voll fokussiert ist auf eine Aufgabe. Und ich glaube, das ist ein Grund auch, warum wir zum Teil als Gemeinden in der Schweiz so wenig wirkungsvoll sind, weil wir zu wenig fokussiert sind. Der Nehemiah hat gesagt, eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch. daher kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbreche, um zu euch zu kommen. Hintergrund ist gewesen, dass Feinde einen Hinterhalt gleitend und den Nehemiah wollen weglocken und ermorden. Aber er hat gesagt, das geht nicht. Ich lasse mich nicht ablenken. Ich habe da meine Aufgabe. Gott hat mich dort angerufen, an genau den Ort. Und jetzt soll ich das machen. Ich war Projektleiter von dem Projekt Wendepark. Und ich habe gewusst, okay, ja, jetzt geht einmal, also bevor wir das Thema mit dieser Planungszonenänderung, bevor das nicht vom Tisch ist, geht da wie nichts weiter. Gleichzeitig haben wir genau in dieser Zeit in einem Betrieb, im Standort in Mur, ein gröberes Problem gehabt. Betriebsleiter ist dort gegangen und hat einen sehr stark verunsicherten Betrieb zurückgelassen, mit vielen personellen Wechseln, mit Bereichen, die in Schieflage gekommen sind, mit der Stimmung im Betrieb, die wirklich miserabel war. Und dann bin ich dort einmal wieder ins Gebet und bin nach einem ähnlichen Gottesdienst wie da mit jemandem zusammengestanden, dem ich sonst nichts zu tun hatte. Und wo mir so etwas erzählt hat, aus erster Hand, aus dieser Situation in dem Betrieb. Und ich habe mich einmal mehr von dieser Not berühren lassen, bin heimgegangen, habe darüber gebetet und bin am nächsten Morgen, am Montagmorgen, zu meinem Chef und habe gesagt: Sascha, wenn ich Teil von der Lösung kann sein für den Betrieb, dann bin ich parat. Das war irgendwie am Morgen um 9:30 gewesen. Um 10:30 haben wir als Geschäftsleitung entschieden, jawohl, ich mache das. Ich übernehme die Interimsleitung von dem Betrieb. Ich gehe dort rein. Nach 6 Monaten habe ich dort meinen Nachfolger installieren. Habe ganz viele personelle Prozesse gehen. Ich sage nicht, dass das in erster Linie ich war, sondern das sind ganz, ganz viele andere Leute gewesen, die sich dort extrem reingeknüllt haben. Aber ich glaube, was der Betrieb braucht hat, ist einfach wie so ein Zeichen von der Hoffnung. Jemand, der sagt, hey, ich stehe jetzt dort rein, einmal mehr in den Riss. Heute läuft der Betrieb wieder super. Der Lukas, euer Sohn, Schwiegersohn, ist Bereichsleiter im grössten Bereich in dem Betrieb. Ihr könnt ihn mal fragen, was sich da geändert hat in dieser Zeit. Ich sage, es geht überhaupt nicht um mich. Es geht immer wieder darum, dass wir parat sind, dort reinzustehen. Und wisst ihr was? Das Schönste ist, hey, das hat auch noch Freude gemacht. Das hat wirklich Freude gemacht. Und so gibt das für mich wieder ein Bild. Ich glaube, der Ort, wo Gott uns anruft, das ist der Ort, wo unsere tiefste Freude, das heisst, unsere Begabungen, unsere Leidenschaft, unsere Fähigkeiten, unsere Sehnsucht auf der einen Seite und der grösste Hunger der Welt, die Not, die Hoffnungslosigkeit, die Orientierungslosigkeit der Menschen, wo das zusammenkommt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass das auch bei euch, bei dir, in deinem Leben funktioniert. Dass du das darfst erleben. Dass genau das darf passieren. Dass man das immer wieder erlebt. Gott tut uns das im Übrigen auch zusagen. Im Psalm 65, Vers 6. So schön. Gell? Psalmen sind sowieso ein unglaublicher Schatz. Da heißt es: Gott, unser Retter, du erhörst treu unsere Gebete und antwortest uns mit wunderbaren Taten. Du bist die Hoffnung aller Menschen auf Erden und auf den Meeren. Wir dürfen das erleben. In dem Morgengebet, wo wir uns zusammen treffen, in der Leitergebet. Wir machen extra alle 3 Monate einen Lobpreis- und Zeugnisabend, wo wir nichts anderes machen, als einander zu erzählen, was wir mit Gott erleben im Alltag. Wo Gott Geschichte schreibt, die Geschichte, die der Ralf Römer, er ist leider mittlerweile nicht mehr im Wendepunkt, wo wir vorhin im Video gesehen haben. Aber der tut jetzt an einem anderen Ort Menschen begleiten und unterstützen. Wie Gott Wendepunkte ermöglicht im Leben von Menschen. Das fängt immer bei uns selber an. Wir sagen das so oft, das fängt bei uns an. Wir müssen unseren persönlichen Wendepunkt erleben und dann können es andere auch. Aber dass Gott treu Gebet erhört und mit wunderbaren Taten antwortet, das erleben wir seit 27 Jahren in der Stiftung Wendepunkt. Und ich habe, schon viel zu viel Zeit gebraucht. Sonst würde ich euch so gerne noch so viel mehr von dem erzählen, was wir Tag für Tag dort erleben. Aber eine Story muss ich euch gleich erzählen, weil die ist einfach zu gut. Wir erleben Gott auch ganz stark in der Rekrutierung. Ich habe das vorher gesagt, dass wir 200 Mitarbeiter haben, die alle lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Und vor 1,5 Jahren ist unser Leiter Finanzen zentrale Dienst gegangen. Seit 20 Jahren im Wendepunkt. Kapazität hat Unglaubliches aufgebaut, ist gewachsen mit der Organisation. Und wir haben gesagt, haben gewusst, hey, für den Nachfolger, da brauchen wir jetzt einfach eine Granate. Da, wirklich einfach eine Top-Person. Und wisst ihr, wer sich auf die Stelle beworben hat? Der Leiter von einer Raiffeisenbank aus dem Berner Oberland. Aus Gstaad, also nebendran. Ich vergesse das immer wieder. Genau. Und der hat sich beworben, und ich weiß das noch wie heute, das ist an einem Herbsttag im November gewesen, Mitte November. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Mitte November in Mur schönes Wetter ist und kein Nebel, die ist etwa so. Etwa so. Aber an ganz vereinzelten Tagen sieht man von unserer Terrasse neben unserer Kantine, sieht man Eiger, Mönch und Jungfrau. Also du musst schon wissen, wo anstehen und so. Aber ich bin mit dem Mann zum Mittagessen an dem Schnuppertag, wo er da war. Und wir hocken eben auf dieser Terrasse und er schaut dort führen. Und für ihn war das wie so ein Händedruck von Gott gesehen, wo er gesagt hat, hey, ich gehe jetzt von meinem geliebten Berg da runter in Aargau. Aber er hat dort Eigermönche Jungfrau gesehen von unserer Terrasse. Und das ist einer von vielen Gründen, warum er heute da ist. Aber das erleben wir so viel, wie Gott Leute ruft. Der hat auf Lohn verzichtet, der hat zwei Kinder, zwei Töchter, ein bisschen älter wie meine, einen riesen Change gemacht. Gott wirkt und Gott ruft. Und jeder Mitarbeiter für uns ist eine Gebetserhörung. Im Moment suchen wir einen Fachmann Betriebsunterhalt, einen Mech, einen Automech, einen Jobcoach, einen Sozialarbeiter. Und ja, und wir wissen, hey, das können wir nicht machen. Aber Gott kann rufen. Leute an den Ort, wo die grösste Freude und der grösste Hunger der Welt zusammenkommen. Das passiert immer wieder. Weil eben der Gott, weil Jesus lebendige Hoffnung ist. Ich komme zum Schluss. Das ist der Wendepark. Er ist noch nicht ganz fertig. Wir sind noch bei der Außenarbeit. Es ist kein ganz aktuelles Bild. Aber wenn ihr vorhin die Visualisierung gehabt habt, genau. Die Wohnungen, der Innenausbau ist fertig. Am 16. September, also ein bisschen mehr wie in einer Woche, werden die ersten Mieter ihre Schlüssel überkommen. Und auf dem Bild da vorne sehen ihr zwei Männer. Ich habe euch von denen von Sondierbohrungen erzählt. Die zwei Männer, die haben wir kennengelernt, irgendwann im 17., 18., haben ihnen von dem Projekt erzählt. Und haben gesagt, hey, Sascha, Philipp, das könnt ihr euch nicht vorstellen, auf sowas warte ich mein ganzes Leben. Auf so ein Projekt warte ich mein ganzes Leben. Die Männer, die haben Jesus im Herz und die fiebern, die brennen auf den Moment an, wo über 100 Menschen dort werden zusammenkommen, dort wohnen und die Liebe von Gott jetzt sichtbar, spürbar und erlebbar machen in dem Wendepark. Und hinten dran seht ihr die Mieter, ein Teil von den Mietern, die dort werden ab 1. Oktober 2020 wohnen. Mit 8 Monaten Verzögerung, heute sagen wir 8 Monate. Also zum einen habe ich dort die Betriebsleitung machen, das war schon mal super gewesen. Und zum anderen, am Anfang von der Corona-Krise haben wir gedacht, hey, wenn die jetzt Baustellen zumachen, dann können wir alle Zeitpläne, die wir jemals gemacht haben, die wären wie vernünftig gewesen. Das Projekt ist viel zu groß gewesen und ladet mich in einem Jahr oder zwei wieder ein, dann erzähle ich euch von dem, was wir da drinnen erleben, in dem Wendepark. Und mir geht es gar nicht darum, dass ihr jetzt einen Wendepark machen müsst, überhaupt nicht. Das ist nicht, ich glaube nicht, dass das eure Aufgabe ist. Also wenn es ist, wir wollen das Projekt multiplizieren, nur dass ich das auch noch gesagt habe. Aber ich glaube, worum es geht, ist, dass wir wie der Nehemia uns von der Not der Menschen berühren lassen. Dass wir anpacken im Glauben, eine Hand an der Waffe, die andere am Werkzeug. Und dass wir hingehen an den Ort, wo Gott uns anruft. Ich habe das dürfen erleben und ich glaube, dass Gott dich genauso wie uns als Wendepunkt, als Hoffnungsträger wird brauchen in dieser Welt, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsort, in deiner Familie, überall dort, wo du bist. Und für das würde ich gerne beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ein treuer Gott bist. Dass du so ein guter Gott bist. Und dass du alle Macht hast im Himmel und auf dieser Erde. Jesus, wir laden dich ein in unser Herz. Füll du uns einfach jeden Tag neu mit deinem Heiligen Geist, mit deiner göttlichen Gegenwart. Und zeig du uns das, wo der Ort ist, wo du uns ganz persönlich anrufst. Ich danke dir, dass du jeden von uns willst brauchen als Hoffnungsträger. Nicht, weil wir so toll sind, so begabt, so fähig, sondern weil du als lebendige Hoffnung in uns wohnst. Und ich danke dir, dass du es liebst, dein Reich mit uns zusammenzubauen und dass du das willst tun und dass du das wirkst. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen in dem Raum und auch im Livestream segnest und ausstattest mit allem, was er oder sie braucht, um genau das können zu sein. Hoffnungsträger in seinem oder in ihrem beeinflussbaren Umfeld. Amen.